Alles so, wie sich das gehört. Sehr schön. Okay, cool, Barbara. Also du bist ja Speakerin, Coach, Expertin für Redeangst. Das finde ich super spannend. Und du begleitest Führungskräfte, habe ich gelesen, aber ja auch andere Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Darfst du gleich nochmal darauf eingehen, so souverän auf Bühnen stehen zu können. Also du bist ja selbst auch als Speakerin aktiv. Und wenn ich es richtig herausgefunden habe, hast du auch deine eigene Redeangst überwunden. Und heute hilfst du eben anderen dabei. Deswegen würde mich total interessieren, so als Start, also du bist auch Mutter, ne? Ganz wichtig für unseren Podcast, berufstätige Mutter, ist auch immer ein interessantes Thema für unsere Hörerin. Aber mich würde zum Einstieg interessieren, warum machst du, was du machst? Herzlich willkommen bei Mama will reden. Ich bin Saskia Dierkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin vom BLS Mentoring, dem Programm, um mit Kind an die Spitze zu kommen. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehungen unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen.
Also ich glaube, es sind zwei Gründe. Das erste ist, ich bin in einer super kommunikativen Familie aufgewachsen. Ich habe drei Schwestern. Ich hatte mit 16, 17 zum ersten Mal ein eigenes Zimmer. Also das heißt, so dieses Thema reden, gut reden können, argumentieren können, das war für mich schon als Kind irgendwie wichtig, bis überlebensnotwendig, dass meine Eltern überhaupt mal mitbekommen haben. Ich bin auch noch da und habe irgendwie ein Thema. Und ich mochte das auch schon immer. Also ich war immer diejenige, die auch mit meinen Freundinnen irgendwelche Gesprächsrunden geführt hat und Themen besprochen. Ich war auch immer die im Deutschunterricht die Bücher, die Reklam Bücher nicht gelesen hat und dann aber, sobald dann die Diskussion losging, voll eingestiegen bin und mündlich immer eine Eins hatte. Und ich fand auch immer schon spannend, Menschen aus anderen Kulturkreisen, wie die reden und wie Kommunikation funktioniert. Also fand ich immer schon toll. Und ich war schon immer fasziniert von Menschen, die was erzählen und ich einfach total gerne zuhöre. Und ich während des Zuhörens lerne und mir Dinge abspeichere und so begeistert bin, dass ich sie automatisch weitertrage, ne? Dass ich sie dann erzähle. Also das fand ich schon immer super spannend. Meine Mama war Journalistin, mein Papa Betriebsrat, meine Schwestern sind irgendwie Deutschlehrerinnen und PR. Also irgendwie ist so dieses Thema Kommunikation zum Roterfaden. Genau. Also das
ist im Blut ein bisschen drin.
Und dann aber so meine ganz persönliche Geschichte, neben dieser großen Leidenschaft fürs Thema und, glaube ich, auch einer großen Portion Talent, habe ich dann über die Jahre eine richtig fette Redeangst aufgebaut. Ich glaube, das hat irgendwie in der Schule angefangen, Vorlesewettbewerb, eigenes Buch, gewonnen in der Klasse und dann ging es aufs nächste Level, fremder Text, Jury, Konkurrenzsituation. Und ich hatte so einen Vollblackout. Ich konnte den Text nicht lesen. Es war total beschämend für mich gewesen. Eine ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das so dieses eine traumatische Event war, aber ich hatte quasi diese Lust und auch dieses Talent und das haben immer andere in mir gesehen. Es war immer so Eventmoderation Barbara, Hochzeitsrede Barbara, aber diese Angst ist in mir gewachsen. Und der Höhepunkt war so am Ende meines Studiums mit 25, da hatte ich in der BWL, ich habe im Hauptstudium so ein Marketingseminar belegt und der Professor Huber hat dann damals zum Beginn des Semesters gesagt, so Leute, wir machen Sportsmarketing, das wird super. Es war so ein Kooperationsprojekt, ich glaube mit Nike oder also irgendwie einer großen Sportmarke. Und am Ende machen wir eine große Abschlusspräsentation, dann kommt die Presse und ihr könnt das alle präsentieren und es wird mega. Und es wurde natürlich bewertet. Und ich hatte Angst, Schweiß und Schockstarre und habe wirklich so gedacht, ich kann das nicht. Ich kann nicht vor diesen Leuten stehen und präsentieren, weil ich so Angst hatte, dass durch diese Angst mein Hals zugeschnürt ist und nichts rauskommt. Oder dass man mir das ansieht, dass ich nervös bin. Oder dass das, was rauskommt, ich war immer so die Nicht-Akademikerin so von Haus aus, ne, Arbeiterkind, Geisteswissenschaftlerin und dann bei den ganzen BWLern, die alle irgendwie so eine Entrepreneurial Career schon von den Eltern quasi vorgeebnet hatten. Und
die sich auch darstellen gedacht, wollen per Beruf.
Rein. Naja, dann hatte ich parallel dazu noch eine große Rede gehabt, das ganz ähnliches Setting auf Englisch, riesengroß. Und ich habe gedacht, ich muss irgendwie sterben. Ich kann das nicht. Und
Bevor du in die Lösung reingehst, ne, was ich ganz spannend daran finde, was du jetzt ja schon vielleicht für alle, die zuhören, auch super spannend ist, es ist nicht immer so eindeutig, ne? Es ist nicht immer so gleich, Barbara rede Angst, sie hat gar nicht irgendwo geredet. Weil das, finde ich, können jetzt gleich schon mal viele für sich mitnehmen. Es geht ja nicht nur um Redeangst, es geht um alle Themen. Also wir haben das bei unseren Mentoring-Gruppen ganz oft mit, keine Ahnung, Grenzen setzen, Kommunikation und so. Das heißt nicht, dass du in keinen Bereichen Grenzen setzt, in keinem Bereich gut kommunizieren kannst, ne? Das finde ich gerade super spannend, jetzt wenn du nämlich in die Lösung reingehst, dass jeder schon mal für sich mitdenkt oder jede schon mal für sich mitdenkt, in welchen Bereichen sie vielleicht sowas hat und es gar nicht so präsent hat vielleicht, weil du hast gerade gesagt, du warst trotzdem diejenige, die für Hochzeiten, die war klar, Barbara steht da und redet, ne? Und trotzdem hattest du eine Redeangst. Das muss man sich auch erstmal eingestehen.
Aber es war jedes Mal, also ich habe so gelitten und es hat sich massiv auch auf meine Lebensqualität ausgewirkt und dann habe ich so gedacht, okay, Barbara, du musst jetzt hier eine Entscheidung treffen. Du musst diese Präsentation nicht halten, dann musst du aber dein Studium abbrechen, weil das war prüfungsrelevant. Mhm. Und dann gehst du auch einen Weg und eine Karriere, in der du einfach nicht Frontwoman bist. Dann bist du im hinteren Kämmerlein, machst irgendwas, keiner kennt dich, du musst nicht auf die Bühne. Aber ich habe schon innen drinne gespürt, ich will ja auch was bewegen, ich will was erreichen. Und wenn wir was erreichen wollen, schaffen wir alleine nur so viel. Und dann müssen wir andere Leute mit ins Boot holen. Mhm. Und damit die mit ins Boot kommen, müssen wir sie überzeugen. Das heißt, wir müssen über das, wovon wir sie überzeugen wollen, auch reden. Kennst du, ne? Ganz klar. Ja. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist das eher so meine Persönlichkeit. Und außerdem habe ich auch schon gedacht, also bei mir war das nicht nur im Speaking, sondern auch im Privaten, also so kleine Vorstellrunden. Das war alles total schwierig für mich. Und ich habe gedacht, wenn ich später mal irgendwann Mama bin und ich habe dann solche Themen wie Elternsprecherin oder sowas, ne? Also auch da muss man sich ja, man muss sich ja im Leben immer wieder auch für sich einsetzen. Und da, was du...
Nein. Hat man dir das angesehen? Also wenn du sagst, es war dir auch im Privaten schwer und so, haben die Menschen gemerkt, wie schwer das für dich ist? Das ist nämlich auch noch ein guter Punkt. Also wie viele von uns da draußen machen im Beruf total krass coole Sachen, aber eigentlich, ne, ist da, das schwitzen sie dabei und merken, wie es gestresst ist. Und ich habe auch schon, auch an mir selbst sehe ich oft, wenn ich am aufgeregtesten bin und denke, boah, das ist die größte Sache gerade von mir, für mich, dann kriege ich ganz oft die Rückmeldung, boah, du wirkst gar nicht aufgeregt. Ich denke mir so, genau, alles klar.
Genau. Und ich glaube, das ist ja auch so eins meiner Themen, das ist so ganz schlecht bei uns in der Gesellschaft verankert, dass wir dieses Gefühl haben, wenn wir erwachsen sind, dann dürfen wir auch keine Ängste und keine Shortcomings und keine Schwächen haben und wir dürfen sie vor allen Dingen nicht zeigen in der Öffentlichkeit, vor unseren Kindern und so weiter. Ne? Und ich bin fest davon überzeugt, genau das ist ein falscher Ansatz. Wir brauchen mehr sichtbare Vorbilder, die eben nicht perfekt sind. Und das ist auch sowas, was ich in meiner Mutterschaft ganz stark merke und erlebe. Damals war das aber noch anders. Damals hatte ich das Gefühl, ich darf das gar nicht zeigen. Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt einen Hugo Boss Anzug und ich bin jetzt cool und die Leute, die auf der Bühne sind, die haben keine Fehler und keine Schwächen und ich will dazugehören, also darf ich das auch nicht zeigen. Und das ist das, womit ich mich selbst so krass unter Druck gesetzt habe und in meiner Arbeit in den letzten 8 Jahren. Ich habe so viele CEOs, Männer, die zu mir kommen und die sagen, Barbara, ich leite hier einen Laden mit ein paar hundert Leuten und ich habe Redeangst, ich habe Durchfall, mir geht's einfach schlecht. Ja, es ist verbreitet, dass viele Menschen, also viele, ich habe keine Zahlen, ne, aber es ist ein Ding, dass Menschen Beta-Blocker, Medikamente nehmen, bevor sie auf die Bühne müssen, damit eben diese Dinge, die ein Blackout auslösen, ne, dieser hohe Cortisolspiegel, damit das alles überhaupt gar nicht erst passiert. Also so krass ist diese Scham bei uns verankert. Und wie gesagt,
nee. Und da denkt keiner drüber nach, ne? Also ich habe lange Produktionsbetriebe geleitet und da sind die Mitarbeiter sind einfach ein bisschen angefressen, dass der Chef nicht einfach sich jetzt mal vor sie stellt, nicht einfach mal endlich wieder was sagt, nicht einfach mal wieder da ist. Und ich dachte mir immer, selbst in den kleineren Führungspositionen ganz am Anfang, dachte ich mir schon so, ja, uns wird als Führungskräften auch ganz stark beigebracht, ja, Shopfloor-Management, du musst mit den Leuten reden, du musst immer da sein, du musst präsent sein. Aber die allermeisten Führungskräfte haben unfassbar krasse Überwindung, dieses sich immer wieder so einer großen Gruppe an Mitarbeitenden zu stellen, sich zu präsentieren, vor denen zu sprechen, bewertet zu werden, was man ja auch wird, ne, auf der Bühne. Man wird bewertet, das können wir jetzt ja auch nicht, also du bist die Expertin, aber ich würde mal vermuten, das können wir nicht kleinreden, oder? Also es ist ja auch eine aufregende Situation.
Und es ist auch voll abgefahren, weil wir sind ja so Herdentiere und wir sind von den anderen abhängig. Also auch wenn manche von uns eher so ein Einsiedlerleben führen, wir wissen aus der Forschung, soziale Kontakte, ne, also nicht erst seit der ganzen Longevity-Bewegung, die sind für uns alle relevant und wichtig, irgendeine Art von Village zu haben, sage ich mal. Und in dieser Vortragssituation haben wir ja oft das Gefühl, wir stehen alleine auf dieser Bühne und vor uns diese riesige Herde, die uns bewertet und wenn wir es doof machen, uns ausschließt. Und dann sind wir ganz alleine und wir haben niemanden. Ne? Und das ist so diese Urangst, die in uns steckt, dass wir ausgeschlossen werden könnten. Und das ist total verständlich. Und im Nachhinein weiß ich das natürlich jetzt alles. Ne? Damals hatte ich keine Ahnung, es war total schrecklich für mich. Aber ich wusste schon, wenn es vielleicht doch einen Weg gäbe, würde ich das gerne wagen. Da habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe, glaube ich, habe 3 Therapien gemacht. Ich habe Coachings gemacht. Ich habe ganz viele Rhetorikkurse gemacht. Ich habe Bücher gelesen. Ich bin auch so ein bisschen nach rechts und links gegangen. Ein bisschen Yoga, Achtsamkeit. Es kam erst später, aber so ein bisschen die ersten Sachen. Und ich habe so verschiedene Sachen verstanden. Ich habe in der Therapie gelernt, ich bin nicht verrückt, sondern ich habe tatsächlich, ja, also anderen geht es auch so. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige, ne?
Ja. Bin ich allein damit? Oh, das ist in unseren Mentorings auch ein ganz großes Thema, dieses Gefühl zu merken, wie du sagst, ich stehe erstmal vor einer Gruppe und dann stehe ich plötzlich in einer Gruppe und alle sagen, boah, ja, fühle ich, geht mir genauso, lass da gemeinsam rausgehen. Das ist cool, ne?
Und, also ich hatte es am Anfang noch nicht so im Gespräch mit anderen, aber ich habe einfach so gemerkt, okay, das ist ein Thema und ich habe dann verstanden, wie dieser Teufelskreis der Angst funktioniert und wie wir so von, keine Ahnung, ich merke, ich werde rot oder mein Herz schlägt schneller, ne, dann kommen wir von diesem körperlichen Symptom in eine Bewertung rein, das bedeutet, das ist gefährlich, dann kommt das Gefühl, dann haben wir die Angst und dann gehen wir so in diesen Teufelskreis rein und irgendwann lernt das Gehirn, oh, Präsentation, von Menschen reden, Barbara, das ist wirklich eine gefährliche Situation für dich. Jetzt fahren wir mal das Schutzprogramm, das dich davon abhält, dich in die gefährliche Situation reinzubringen. Also so ein bisschen wie, geh nicht freundlich auf den Tiger zu und halt die offene Hand hin. Ja? Aber in dieser Situation ist es eben nicht hilfreich und es ist auch nicht nötig. Aber trotzdem ist es
eben kein Tiger.
So, das war gut, das zu verstehen. Aber ich habe irgendwie schon gedacht, wahrscheinlich komme ich aus der Nummer nicht raus, ohne mich dem Ganzen wirklich auszusetzen. Und das klingt jetzt heute so leicht humorvoll locker. Es war wirklich die Hölle für mich. Es war wirklich schlimm. Ich bin dann aber, ich bin vor 15 Jahren nach Berlin gekommen, habe dann hier nochmal eine Therapie gemacht und habe dann angefangen, zu den Toastmasters zu gehen. Das ist so ein Rhetorik-Club. Dieses Konzept kommt aus den USA. In Berlin gibt es alleine 6-7 Clubs und man trifft sich normalerweise ein bis zweimal im Monat und man übt zusammen sehr konstruktiv die öffentliche Rede. Also die Idee ist, dass so viele wie möglich an einem Abend die Chance bekommen, auf die Bühne zu gehen, zu üben, Feedback zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Und ich habe das gemacht, weil ich, wie gesagt, diese Hoffnung hatte, dass ich das vielleicht überwinden kann, dass ich mehr Lebensqualität habe und dass ich damit auch mehr zur Gestalterin meines eigenen Lebens und meiner eigenen Karriere werden kann. Und ich glaube unterbewusst auch schon, weil ich wusste, ich möchte davon auch dafür die Bühne nutzen und eigentlich ist die Bühne etwas so eins meiner Kanäle, um auch Wirkung zu haben. Ne? Irgendwie wusste ich das schon.
Da nochmal kurz reinzugehen, also weil das klingt so dramatisch, du hattest aber währenddessen ja auch ein schönes Leben, oder? Also du hast währenddessen schon, wenn ich jetzt verstehe, mit Umzug und so, hattest du da schon einen Beruf, warst du da schon eingestiegen? Also weil viele von uns, also das ist so groß und das hat dich sehr belastet und konntest du es aber nicht auch zwischendurch einfach wegdrücken und sagen, gut, ich könnte jetzt mein Leben halt hier auch einfach so gehen, wenn ich nicht so genau dahin gucke. Also weil du hast dich ja bewusst dem ausgesetzt, du hast dich bewusst der Frage ausgesetzt, ja gut, dann müsste ich halt still im Hintergrund arbeiten, will ich das? Und dann ist natürlich klar, boah, dann weiß ich, was ich will und dann ist es auch wahnsinnig wichtig und dann arbeite ich dran. Aber gleichzeitig hast du wahrscheinlich auch ein Leben geführt, was auch durchaus schön war, oder? Was auch da war.
Also tatsächlich, und gleichzeitig, mich hat das ziemlich krass belastet. Also mich hat das so krass belastet, dass ich ja dann, wie gesagt, nochmal die Therapie hier gemacht habe. Und es ist auch immer so eine Typsache. Aber ich bin so ein Typ Mensch, ich neige auch so zu diesem Katastrophisieren und immer wieder drüber dieses Grübeln und drüber nachdenken. Und es hat schon ein ordentliches Tortenstück von meinem Leben aufgesaugt. Doch, doch.
Okay, krass. Ja, super. Ja, ist gut, das nochmal genauso zu wissen. Schön.
Genau, mein Mann war das damals, der ist Kanadier. Und der hatte in Kanada, in Calgary, da wo er herkommt, Toastmasters gemacht und er hatte mir davon erzählt gehabt, genau, die Tuesday Nooners, das war so sein Club und dann habe ich hier damit angefangen und das war wirklich eine riesengroße Überwindung, da immer hinzugehen, weil du musst als Gast, als Gästin immer aufstehen und dich vorstellen und alleine das fand ich schon ganz schrecklich, also ich hatte da auch schlaflose Nächte vor jeder Session, aber dann wurde es besser, also ich habe es immer wieder gemacht und ausprobiert und habe so dieses, das wurde langsam bei mir so neuronal neu verknüpft, so aha, okay und am Anfang gibt es noch nicht so dieses Vertrauen, ne? Das ist wahrscheinlich bei euch auch, du probierst dann Grenzen zu setzen, oh, dann funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut oder dann doch gut und dann fragst du dich, kann ich das jetzt oder war das nur Zufall? Ne? Manchmal ist das ja so, dass wir ein bisschen
Bei einer Veränderung wird alles oft schwieriger erstmal, ne? Wie im Change Management auch. Du machst es dann, aber danach fühlst du dich ja auch erstmal schweißgebadet und durch und hast vielleicht auch wie so ein bisschen einen Muskelkater, der erstmal ein paar Tage andauert. Also erstmal fühlt es sich ja, ja nicht immer direkt besser an.
Aber ich bin dran geblieben. Und dann ist diese Angst immer kleiner geworden, je häufiger ich das gemacht habe. Und irgendwann kam so dieses Feuer der Vorfreude. Und das ist ja das, wo ich so sage, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du mehr Lust hast, auf die Bühne zu gehen, deine Botschaft zu teilen, als diese Angst. Und das war ein ganz besonderer Moment. Und der nächste wichtige, der dazu geführt hat, warum ich heute das mache, was ich mache, ist, weil ich mich zum ersten Mal auf die Bühne gestellt habe und über meine eigene Redeangst geredet habe, offen vor Publikum. Und ich wusste halt nicht, was passiert. Lachen die mich aus? Schmeißen sie mich jetzt raus? Und ich habe immer gedacht, bei Toastmasters, da sind nur Leute, die werden dann Speaker danach, ja, und nicht irgendwelche Leute, die so Angsthasen sind wie ich. Und das war aber ganz toll, weil danach sind so viele Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, krass Barbara, ich hätte es nie gedacht, du wirkst nicht so, aber deine Geschichte, die resoniert so mit mir, weil wenn ich auf Englisch präsentiere, dann bin ich auch krass nervös oder wenn ich vor meinen Vorgesetzten präsentiere, ne? Also jeder kannte das, was ich so nenne, diesen Mount Everest. Und da habe ich dazu bei mir so Klick gemacht, weil ich dann auch gefragt wurde, Barbara, was hat dir denn geholfen? Kannst du mal einen Workshop machen? Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass meine eigene Reise und meine Geschichte nicht nur etwas ist, was mir wahnsinnig geholfen hat und mir so viel Lebensqualität zurückgegeben hat, sondern wo auch so viel drinne steckt, mit dem ich anderen helfen kann. Und das war so ein bisschen vielleicht die Geburtsstunde meiner Selbstständigkeit. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und dann habe ich mich aber 2018 so offiziell angemeldet und selbstständig gemacht, dann als Speakerin-Coach und bin losgestartet. Und ja, ich arbeite mit Menschen, die Redeangst haben, aber tatsächlich Leute, die so massiv Redeangst haben, das sind vielleicht so 5%. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen auf die Bühne. Ich arbeite ganz viel auch mit GeschäftsführerInnen, CEOs, CFOs, CMOs, Führungskräften mit Selbstständigen, mit UnternehmerInnen. Ich habe ja ein eigenes Programm, was also offen ist für alle, aber wo hauptsächlich selbstständige Frauen sind, die ein Thema haben, eine Botschaft haben, die sie wirklich bewegt und die damit raus wollen. Und das, was wir machen, ist die strategische Vorbereitung. Also, warum gehst du auf die Bühne? Was ist deine Botschaft? Wer sitzt im Publikum? What's in it for them? Dann dieses ganze Story-Crafting. Wie baut man so eine Keynote um diese Message drumherum auf? Und dann der ganze Bereich Performance. Wie fühle ich mich wohl auf der Bühne? Wie gehe ich in Kontakt mit dem Publikum? Wie mache ich das mit dem Audience-Engagement und dem Storytelling? Ja. Also wirklich so alles drumherum. Das Wohlfühlen und die damit verknüpfte Nervosität, die alle Menschen haben, das ist immer so ein Teil. Ja, gerade klar. Ich arbeite nicht nur mit Frauen, aber viel mit Frauen. Und wir machen viele Übungen, die auch darum gehen. Ich habe zum Beispiel, ich liebe diese Übung von Brené Brown mit dem Permission Slip, wo es darum geht, sich selbst zu erlauben, auf die Bühne zu gehen, so wie man ist. Also Beispiel, ich muss eine Keynote auf Englisch halten, habe aber so einen deutschen Akzent und dadurch fühle ich mich nicht adäquat, ne? Und dann gehe ich mit so einem Unwohlsein auf die Bühne, obwohl das Thema voll meins ist. Und dann mir einfach zu erlauben, ich erlaube mir mit meinem deutschen Akzent im Englischen auf die Bühne zu gehen und das Thema zu rocken, ja? Also das ist zum Beispiel so ein Tool. Also das sind Dinge, dieses Thema Selbstwert und wie schaue ich auf mich selbst drauf und was erlaube ich mir?
Ja, das war auch ein ganz, ganz wichtiges stark. Thema.
So ja, richtig absolut. Massive Redeangst ist eher seltener.
Ja. Ja, wie ist das denn für dich, noch diesen Schwenk zu machen? Auch du bist ja selbst berufstätige Mutter. Und ich habe für mich jetzt erfahren, also du hast ja jetzt von einer Reise erzählt und du scheinst ja das sehr stark reflektiert zu haben, du scheinst es in Therapie und Coachings verarbeitet zu haben. Und bei den allermeisten Menschen macht das Mutterwerden ja nochmal extrem viel mit einem. Zum einen erleben wir, dass die Dinge, die vorher schon vorhanden waren, werden halt verstärkt. Also sowohl Beziehungskonflikte, berufliche Konflikte, Dinge, die man an sich selbst vielleicht sieht und denkt, oh, da könnte man mal ran, merkt man dann mit Kind, oh, jetzt sind sie noch ein bisschen doller. Und dann lernt man aber auch unglaublich viel über sich. Hast du da Erfahrungsberichte, dass du sagst, boah, das hat das mit mir gemacht?
Also ich würde sagen, durch diese ganze Therapiereise und alles bin ich an einem echt guten Punkt für mich angekommen. Also wie gesagt, ich habe ja so aus meinem, wie hat es die Karin Lausch so schön gesagt, vom Kernschmerz zur Kernkompetenz. Ne? Ich habe ja wirklich daraus mein heute sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Und hatte dann so einen ganz guten Status für mich gehabt. Habe auch dann meine Therapie erstmal beendet. Und mit meiner Mutterschaft, also mein erstes Kind ist 6, mein zweites 2, kamen viele Themen plötzlich wieder auf den Tisch. Also vor allen Dingen in diesem Shift, also das erste Kind war krass und dann aber in diesem Shift zum zweiten Kind nochmal. Also ich habe in der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind die Therapie wieder angefangen, weil da so viele Themen hochgekommen sind und weil ich auch durch meine Mutterschaft und durch diese ganzen Hormone und alles so super sensibel geworden bin und auch ganz feinfühlig nochmal geworden bin. Also wirklich auch Ängste um meine Familie und um die Kinder drumherum und Dinge falsch zu machen und ganz viel so diese empfundene, es gibt nur einen Weg, eine gute Mutter zu sein und ich bin nur am und ich bin nur so ein Failure, weil ich alles, nichts funktioniert, alles ist schwer. Die Geburt meiner Kinder, es gibt so dieses Playbook und ich fall voll raus und ich bin nicht die, stillen war so scheiße, es hat überhaupt nicht funktioniert, es hat nur weh getan. Und es ist ja, soll ja das Natürlichste von der Welt sein, wieso kann ich das denn nicht? Ja, also
soll
und
sein,
das, also total, total krass und wirklich ganz viel so, ja, so eine Verletzlichkeit und Unsicherheiten auch. Also nicht im Speaking, das gar nicht, aber in so vielen, vielen anderen Themen auf jeden Fall.
Ja. Gibt es für dich bestimmte Momente, wo du gemerkt hast, da fällst du wieder in alte Muster zurück?
Also ich war sehr überrascht. Also ich glaube, so Konflikte und Konflikte klären und so weiter, das war immer schon ein Thema und auch was ich grundsätzlich auch eher unangenehm empfunden habe. Aber worüber ich mich sehr gewundert habe, ist, was ich als Mutter für Ausraster bekommen habe. Und dann irgendwie meinem Sohn, der dann nach 5 Mal darum bitten, die ersten 3 Male sehr freundlich, dass er jetzt mal den Badewannenstöpsel ziehen soll, der es immer noch nicht gemacht hat. Und ich mich dann selbst erlebe, dass ich voller Wut diesen Badewannenstöpsel rausreiße und in diese Dusche schmeiße. Gott sei Dank nicht gegen seinen Kopf, aber ich so total schockiert bin und irgendwie den Tränen sehr nah war und gedacht habe, was war das denn? Also wirklich, das kannte ich nicht. Das war neu, das habe ich dann neu irgendwie so dazu bekommen, dieses völlige Ausrasten irgendwie. Und ich bin auch niemand gewesen, der geschrien hat. Also Schreien kenne ich, gab es auch bei mir in der Familie nicht, gab es andere Sachen, aber kein Schreien.
Ja.
Das war irgendwie neu. Also das hat so die Mutterschaft in mir geweckt.
Ja. Ja, das ist super spannend. Also auch wieder schön, ne, dass du das so ehrlich erzählst, aber auch für dich damals schon reflektiert hast, weil sonst würdest du dich ja jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern. Das sind ja genau die Momente, wo wir eigentlich merken, wir gehen in eine Überforderung und reagieren nicht mehr ruhig gelassen und wir lassen die ganzen Trigger, die wir so in uns haben, plötzlich zu und reagieren da so drauf, wie wir roh darauf reagieren würden. Und ich finde, das Geilste kommt nochmal, wenn die Kids dann älter werden und sie einem das Verhalten am besten
aber das macht mein Sohn auch. Ne? Also der sagt mir auch, nee, Mama, so nicht.
Genau. Genau, oder halt das Gleiche dann tun, ne? Also dann so, wie wenn du sagst, was du dann in die Ecke werfen, also die Wut muss ja irgendwie rausgelassen werden und irgendwas in die Ecke zu werfen ist ja, früher hat man gesagt, mach das nicht, aber eigentlich, ne, wenn es die Wut wegpackt, wunderbar, wenn wir keinen Menschen dabei verletzen, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann sieht man plötzlich bei seinen Kindern, dass die genau den gleichen Kram machen. Die werfen dann auch irgendwas in die Ecke und man denkt sich so,
genau.
Okay, daher kommt das. Ja, super spannend. Okay, ist es da für dich auch im Beruf und Familie, du hattest, glaube ich, wir haben ja schon mal gesprochen, auch über dein Programm, weil ich das persönlich sehr spannend finde, dass du sagst, okay, mit Kindern ist es jetzt so, dass sich meine Berufstätigkeit verändert hat. Also ich möchte gerade auf dieses I can have it all hinaus. Also diesen Glaubenssatz, der ja irgendwie schädlich ist, zu sagen, nee, man kann natürlich nicht alles haben und sollte gar nicht erst in diese Überforderung reinrennen. Und gleichzeitig definiere ich den gerne für mich um und sage doch, I can have it all, aber ich habe halt all auch sauber für mich definiert im Sinne von, für mich ist ein Alles eben auch inklusive Kids und Co. Und ist dann nicht ein Alles im Sinne von, keine Ahnung, ich habe einen 80-Stunden-Job gleichzeitig so ungefähr. Genau. Dementsprechend fände ich das total spannend. Wie ist das bei dir? Wie hat sich das verändert? Und wie lebst du das?
Also ich glaube, zum einen hat sich das, was ich so für mich als erstrebenswert und toll und erfüllend empfinde, verändert. Also ich war Au-pair in den USA mit 19 und hatte dann, die hatten so ein Kooperationsprojekt mit der Lufthansa gehabt und ich hatte mich damals beworben, Flugbegleiterin zu werden und war bei diesem Assessment Center, die haben mich nicht genommen, unter anderem mit der Aussage, ich sei zu dominant, ich sollte doch mal gucken, ob ich nicht studieren will und irgendwas mit Management machen will. Aber ich wollte unbedingt reisen und ich fand das so toll, so immer unterwegs zu sein. Und als ich dann, ich war erst festangestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, für ein akademisches Austauschprogramm. Der Hauptsitz ist in Mainz. Mhm. Ich habe dann das Programm in Berlin übernommen, habe so Recruiting-Trips gemacht in den USA. Mhm. Und ich habe mich immer so richtig toll gefühlt, so, wow, ich reise hier und so weiter. Und seitdem ich Kinder habe, will ich überhaupt nicht reisen. Also irgendwie, ich hatte einen Kunden, der hatte mich angefragt für einen Workshop in Barcelona. Und dann habe ich so gesagt, ja, Leute, ihr zahlt mir ja nicht irgendwie das Doppelte dafür, dass ich dann reise und ich nehme mir nicht einen extra Tag, um dann Barcelona zu genießen. Das habe ich, ich hatte das große Glück, eine Freundin dort zu haben. Also ich war tatsächlich viel in Barcelona. Aber ich reise für den Job, also ich sag mal maximal einmal im Monat, aber eher einmal vielleicht in 2 oder 3 Monaten. Mhm. Also es ist massiv runtergegangen. Mhm. Das gibt mir überhaupt, das ist nicht, für mich überhaupt nicht erstrebenswert. Daran definiere ich nicht, wie erfolgreich ich bin oder wie cool mein Leben ist. Ich bin
Das ist das, was ich meine mit dem I can have it all, wenn ich es umdefiniere, ne? Genau. Weil du vermisst es ja jetzt gerade nicht mehr. Also ist es dein neues All geworden.
Also das hat sich total verändert. Und auch, ich bin immer noch sehr zuverlässig und sehr flexibel und gleichzeitig gehen aber gewisse Sachen auch nicht. Also ich hatte gerade jetzt eine Kundin, die hat eine ganz wichtige Konferenz und wir haben so geguckt, wo sind noch Slots, wo können wir zusammen arbeiten und dann hing irgendwie der Samstag in der Luft und da habe ich so gedacht, ja, kann ich eigentlich machen und mein Mann hat die Kids und es klappt und es wäre auch gegangen und da habe ich so gedacht, nee, will ich nicht. Ich will einfach diese 3 Tage, ich will die für mich, ich will meinen Sport machen, ich will die Kinder und ich will zwischendurch irgendwas, ich will da nicht in Business-Modus gehen. Ne? Und dann habe ich halt auch gesagt, nee, kann ich dir leider nicht anbieten. Und das sind auch so Sachen, das hätte ich mich früher vielleicht nicht getraut und das hätte auch sowas mit meinem Selbstwert irgendwie so gemacht. Ne? Und heute bin ich da bin ich viel klarer und ich arbeite auch in Teilzeit und habe jetzt wirklich seit September, also für mich habe ich ganz groß dieses Thema Real Self-Care, das ist im Moment so wirklich mein ganz großes Thema, wie kann ich für mich selbst gut sorgen, weil meine Tendenz ist eher, erstmal so Kinder, Familie, das was so sein muss und dann der Job und ich aber irgendwie nicht so. Und dann habe ich jetzt auch einfach festgestellt, mein ganzes Nervensystem ist total dysreguliert, und ich möchte und muss etwas für mich tun. Und ich mache jetzt zum Beispiel, seitdem mein Sohn jetzt in der Schule ist, ist so diese Stunde morgens von 8 bis 9, ich muss mir kurz vor 8 in der Schule abgeben, die ist so meine. Und ich mache ziemlich konsequent jeden Morgen Sport, ich gehe walken, ich mache Gewichtetraining, ich mache mir einen Smoothie. Also ich habe so diese eine Stunde, die ich für mich ganz, ganz, ganz konkret nutze und bin auch dabei, mir wirklich so Mittagspausen aufzubauen mit einer Meditation oder ich übe auch mir mal einen Mittagsschlaf zu erlauben. Also fällt mir überhaupt nicht leicht. Mhm. Aber ich bin da jetzt gerade so dran und das bedeutet natürlich, dass ich weniger arbeite. Also ich arbeite 4 bis 6 Stunden netto am Tag, weil ich in den 8 Stunden, in denen die Kinder betreut sind, auch noch 2, 3 Stunden irgendwie für mich brauche. Ne? Und auch da mich gut reinzupendeln und zu gucken, wie kann ich mein Business aufbauen, dass genug Geld reinkommt, dass ich mich damit auch ausgefüllt fühle, dass ich meine Ziele erreiche und dass trotzdem Platz für mich da ist und vielleicht irgendwie auch nochmal für meinen Mann und unsere Partnerschaft. Aber dieses Kalibrieren, ne? Also der Tag hat so und so viele Stunden. Wenn ich versuche, 7 bis 8 zu schlafen, wenn ich mit den Kindern Zeit haben möchte, dann für welchen Bereich kann welcher Chunk an Zeit da sein sozusagen, ne?
Ja, absolut. Und dann ist auch wieder die Frage, was ich dann wirklich als Teilzeit definiere, ne? Weil wenn ich auf die Berufstätigkeit als Angestellte schaue, dann haben wir ganz viel Verschwendung in diesen Zeiten, ne? Ich meine, die berühmten Meetings, die wir alle haben, oder aber auch dieses klassische Käffchen trinken und Co., was ja was Positives ist, aber das Käffchen trinken hast du als Unternehmerin, die viel im Homeoffice oft ist, dann ja auch nicht. Und dann zu sagen, statt dem Käffchen trinken, habe ich morgens diese Stunde für mich, weil, ne, da sind wir manchmal sehr hart zu uns zu sagen, und dann habe ich jetzt irgendwie weniger Arbeitszeit und aber die Arbeitszeit, die du als Unternehmerin wirklich am Schreibtisch sitzt und arbeitest, die ist Hardcore-Arbeit, ne? Die ist Hardcore-intensiv und da wirst du richtig, richtig gestalten und richtig machen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wenn du diese Stunde da vorne dran quasi hängst und eine gute Mittagspause, ob du am Ende des Tages mehr oder weniger geschafft hast. Nur weil, ne, diese nette Stunden
unterschiedlich sind. Also tatsächlich bin ich mir sicher, dass ich mehr schaffe. Aber also wenn ich so durchrechne sozusagen, ne? Also wenn mein Sohn von 8 bis 16 Uhr in der Schule ist, und dann ich dann diese diese 8 Stunden netto sozusagen habe, wie ich sie aufteile. Ne? Und dass ich einfach für mich gemerkt habe, ich bin früher ganz oft abends zum Sport gegangen. Es geht nicht, ich bin abends sowas von durch nach allem. Ich habe einfach keine Energie und deswegen ist es morgens. Und ich habe dann auch, dann habe ich, komme ich in diesen schlechten Gewissen-Kreislauf irgendwie rein. Ne? Und deswegen habe ich gelernt, nee, für mich ist es wichtig, dass ich das morgens mache. Und deswegen mache ich grundsätzlich, es gibt immer mal Ausnahmen, aber ich habe grundsätzlich keine Termine, also keine Coachings vor 10. Ne, damit ich dann einfach diese Zeit für mich habe. Und das kann ich so bestimmen. Und das ist
voll gut. Ja, das ist mega gut. Okay, dann lass uns zum Abschluss mal nochmal da reingucken. Du sagst, du hast sehr viele Frauen in deinen sowohl Programm als auch in Einzelcoachings. Wobei, da hattest du auch von Führungskräften gesprochen. Wenn du viele Frauen da drin hast, hast du bestimmt auch einige Mütter da drin. Mich würde total interessieren, magst du nochmal darauf eingehen, ob du da bestimmte Themen siehst, in Bezug aber auf deine Arbeit mit Speakerin sein, bestimmte Themen nochmal rauskommen. Weil was wir schon auch über Studien sagen können, ist, dass Mutterschaft oft mit einem Verlust an Selbstbewusstsein einhergeht, mit einem Verlust an gefühlter Souveränität und Ähnlichem. Weil wir natürlich auch, wir erleben ja negative Punkte. Die meisten erleben was sehr Negatives, wenn sie in den Wiedereinstieg kommen. Die erleben schon was Negatives im Sinne von, um Gottes Willen, die könnte ja mal schwanger werden, dann ist sie nichts mehr wert. Also jede Frau weiß um den Wertverlust nach Mutterschaft. Dementsprechend, wir haben da Themen, wir sehen die sehr eindeutig bei uns. Was siehst du?
Das ist eine total gute Frage. Ich war letzte Woche in einem anderen Podcast, da habe ich auch so eine Frage bekommen. Ach genau, da ging es, ob ich beim Speaking einen Shift sehe in den Wechseljahren, weil ich habe viele Frauen zwischen 40 und 55. Also tatsächlich müsste ich mir das mal mitnehmen und das mal überlegen. Also es gibt Themen, die ich bei Frauen sehe. Ich kann dir aber nicht sagen, ob ich da wirklich einen Unterschied sehe zwischen Frauen, die Mamas sind und Frauen, die keine Mamas sind.
Ist vielleicht auch gar nicht das Wichtige. Ich glaube, vielleicht ist die Frage auch gar nicht gut gestellt, weil letztendlich, was mich interessiert, ich weiß ja schon, wir haben einen Verlust an Selbstbewusstsein und wir haben einen Verlust an Souveränität. Das wird auch in deinen Themen, in deinem Themenbereich sein, das wird aufkommen bei deinen Menschen, bei deinen Kundinnen, Klienten. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Wie kannst du da unterstützen? Was erlebst du als hilfreich? Und überwinden das Frauen? Also haben sie wirklich, ich bin jetzt selbstbewusster, krass. Ja. Ne? Haben sie
also
dieses
Gefühl? Ich glaube, erstens
Gefühl?
Mal, was ganz wichtig ist, ist diese Erkenntnis, das meiste von dem, was so sich so bedrohlich anfühlt, ist gar nicht von draußen, sondern es kommt von uns. Ne? Also wir sind uns selbst die größten Kritikerinnen. Ich reflektiere das bei mir auch. Die am härtesten mit mir redet, würde niemals ein Kunde, eine Kundin mit mir machen. Und wenn die das machen würden, würde ich sofort die Zusammenarbeit beenden. Aber meine eigene innere Kritikerin, die ist immer noch am Start. Ja, voll krass.
Ja. Ja, mit der arbeiten wir auch im Mentoring, die innere Kritikerin.
Und das ist das,
fies,
was so hochkommt. Also dieses Imposter-Syndrom. Bei Frauen, also wie gesagt, meistens sind es selbstständige Frauen, Frauen in Führungspositionen, CFOs, CMOs. Dieses Imposter, kann ich das gut genug? Was ist, wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann? Dieses Thema Englisch. Ja, also das ist oft etwas, was ich höre. Und das, was wir machen, ist, also wir arbeiten zum Beispiel mit diesem Tool, was ich eben schon gesagt habe, mit diesem Permission Slip. Und ich arbeite auch total gerne mit Fakten. Also ich habe so eine Übung, die heißt Power Pitch. Und da nehmen wir uns eine Bühne, keine Ahnung, ich bin jetzt auf der und der Konferenz eingeladen, sitze auf dem Panel und spreche als Expertin über das Thema XY. Und dann schreiben wir auf. Der Satz fängt immer so an, ich bin genau die Richtige, um auf der Bühne XY über Thema Z zu sprechen, weil. Und dann schreiben wir mal so 3 bis 5 Bullet Points auf, basierend auf dem eigenen Wissen, der eigenen Erfahrung und der eigenen Persönlichkeit. Ne? Also, ich habe das Thema, ich habe darüber promoviert, ich arbeite seit 15 Jahren in gemischten Teams und beobachte und manage das jeden Tag. Ich habe Teams aufgebaut mit einem gewissen Umsatz, und dann dieser persönliche Aspekt, ich habe eine Gabe darin, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, ich merke, wenn ich auf der Bühne stehe, wann braucht es mehr Details, wann kommen die Leute gut mit. Ich bin total gut darin, komplexe Dinge einfach zu erklären. Ne? Und daraus machen wir wirklich so einen kurzen Pitch. Und wir üben das zusammen im Coaching. Ich arbeite die meiste Zeit online, also das funktioniert super gut. Und dann bekommen sie aber die Aufgabe, stell dich vor den Spiegel und erzähl dir das selbst. Also Gib deinem, wir haben dieses Narrativ, ich kann das nicht, das geht nicht, ich mache das falsch, das kommt automatisch, aber das, warte mal ganz kurz, wenn ich mir mal die Fakten angucke, dann bin ich ein ziemlicher Rockstar in meinem Leben, in meiner Karriere, das kommt halt nicht automatisch und der Powerpitch, der ist quasi dieses Narrativ, das nicht automatisch kommt, dass wir uns das mal kurz erarbeiten, nur basierend auf Fakten, keine Affirmation und uns hinstellen und uns das selbst erzählen. Und das Schöne ist, wenn wir das laut aussprechen, das selbst hören und uns dabei sehen, wie wir das aussprechen, wenn wir das ein paar Mal machen, dann fängt unser Gehirn an, das so als gelebte Wahrheit auch zu akzeptieren. Ne? Und dann passiert so eine neue neuronale Vernetzung und irgendwann kommen wir dahin, was wir sagen, stimmt, voll gut, dass die mich eingeladen haben. Ja, meine Güte, Jackpot für alle, die dabei sind. Und das ist ja, total schön. Und das geht mit, ja, eigentlich mit jedem Thema, ob das jetzt irgendwie der Imposter ist oder mein deutscher Akzent im Englischen oder sonst irgendwie was. Ne? Also immer diese Frage, bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Ja. Bringe ich hier genug mit? Gibt es nicht andere, die besser geeignet wären? Das sind sehr, sehr, sehr gängige Themen und die habe ich irgendwo spielt das immer eine Rolle mit allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist was ganz Urmenschliches.
Ja. Mega. Dann haben wir jetzt genau die Punkte getroffen, weil ich glaube, wir haben alle Glaubenssätze auch aufgemacht von meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig, von ne, ich bin nicht gut genug und diese ganzen Themen. Aber du hast vor allen Dingen konkrete Lösungsimpulse mitgegeben. Das finde ich sehr schön. Ich finde es ganz wichtig für die Menschen zu wissen, dass es funktioniert. Ich kann Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Ich kann an den Themen arbeiten. Das hast du gerade auch mit deiner Geschichte super gut mitgegeben. Ich kann an den Themen arbeiten. Ich habe, wenn ich hinschaue und den Mut habe, mich da dran zu machen. Und Unterstützung hilft einfach letztendlich. Ne? Also wir sind ja gerne in unserer eigenen Suppe und meinen, wir können irgendwie alles alleine schaffen, aber am Ende hilft Unterstützung einfach. Und das ist was, was du anbietest, was wir anbieten. Und da freue ich mich super, mit dir drüber gesprochen zu haben. Und warst. Das,
ich finde das super wichtig, Räume zu schaffen, so wie ihr das macht, wo man wirklich mal ehrlich zusammenkommen kann. Ne? Weil ich finde, das fehlt einfach. Und dann sind wir alleine und denken, so wie es bei mir damals war mit der Redeangst, es geht nur mir so. Und den Raum, den ihr mit eurem Podcast hier aufmacht, das ist einer, wo man zuhören kann, nicken kann und einfach so das Gefühl hat, ach, herrlich. Es gibt andere, die genauso empfinden.
Ja, es geht anderen auch so.
Also von daher vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Cool.